fangen wir damit an, den Wunsch frei zu werden. Ich will wirklich frei werden. Ganz oft rufen die Eltern an für ihre erwachsenen Jugendlichen oder schon erwachsenen Kinder, die dann schon Anfang 20 sind. Die Eltern wollen, dass ihr Sohn, ihre Tochter ins Help Center kommt, um Hilfe zu bekommen. Das ist dann eben oft der Wunsch der Eltern. Ich frage dann immer nach, wie denkt denn ihr Sohn, wie denkt denn ihre Tochter darüber? Weiß die überhaupt, dass sie anrufen? Wenn die es nicht mal wissen, ist schon schlecht. Weil keiner will was übergestülpt bekommen, schon gar nicht von den Eltern, die sich so rührend kümmern. Druck erzeugt auch Gegendruck. Aber Fakt ist, wenn ein Elternteil anruft bei uns im Help Center und vielleicht auch beim zweiten Mal, beim dritten Mal anruft, läuten bei uns schon die Alarmglocken und wir können schon sagen, zu 95% oder vielleicht auch nur 90, das wird nichts. Die Eltern wollen, aber der Junge, das Mädchen muss wollen. Das muss ich eingestehen, ich brauche Hilfe und brauche den Wunsch, frei zu werden. Wenn nicht, dann kommen die vielleicht, weil die Eltern fahren da manchmal 400 Kilometer zu uns, bringen das Kind und nach 2 Tagen will es wieder heim. Dann hat es aber zumindest die Ausrede, die konnten mir nicht helfen, ich habe es ja wenigstens versucht. Jetzt holt mich bitte wieder ab. Und die Eltern fahren wieder 400 Kilometer, holen das Kind wieder ab. Das hat nie gewollt. Wenn die jungen Leute zu uns kommen, zu dieser sogenannten Kennenlernwoche, wir fragen sie ohne Beisein der Eltern, fragen wir ganz offen, bist du wirklich freiwillig gekommen? Nee, ich musste mit. Da können die gleich wieder heimfahren. Das nutzt überhaupt nichts. Was sollen die im Help Center? Da haben sie kein Handy, kein Geld, dürfen nicht rauchen, dürfen nicht Fernsehen gucken. Die halten das nicht aus. Die halten das nur aus, wenn sie frei werden wollen. Da hält man alles aus. Da hält man alles aus, wenn man will. Wenn jetzt, habe ich ja auch oft, gerade gestern und vorgestern, junge Leute rufen selber an und sagen am Telefon, meistens mit stockender Stimme, erzählen sie so ganz vorsichtig ihr Problem und es ist ihnen ja auch ganz peinlich und dann sagen sie, ja, ich habe auf der Internetseite von ihnen gelesen und ich habe da ein Problem, kann ich zu ihnen kommen, ich brauche Hilfe. Da kann ich zu 90%, sage ich denen auch am Telefon, zu 90%, der wird frei. Egal, was das Problem ist. Nicht, dass das jetzt so geht. Also manche wollen ja dann kommen, können sie mal mit mir beten und dann fahre ich wieder nach Hause. Das machen wir nicht. Das kann auch mal klappen, aber das ist ein Ausnahmefall. Meistens dauert es länger. Aber der Wunsch, frei zu werden, der kann ruhig Verzweiflung beinhalten. Ich sage, man kann nie verzweifelt genug sein. Da schreit man umso lauter nach dem Herrn. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Wenn wir wirklich nach Gott schreien, dass er uns helfen soll, das lässt er sich nicht zweifeln. Der will, dazu ist er doch da, der will sich doch um uns kümmern, wie ein Hirte um seine Schafe. Der holt doch jedes verlorene Schaf gerne zurück, oder? Wir wollen doch lieber in die Irre gehen manchmal. Wir wollen doch nichts wissen vom Herrn. Wir sind doch enttäuscht von Gott, oft weil die Eltern das nicht vorgelebt haben. Das ist übrigens der häufigste, worunter Kinder am meisten leiden, dass die Eltern fromm reden und nicht so leben. Das verkraftet niemand. Dann haben die so ein verkorkstes Gottesbild, das kann man fast nicht mehr gerade rücken. Bis die dann endlich Vertrauen fassen, bis die dann einen liebenden, barmherzigen Gott kennenlernen, das ist ein ganz langer Weg. Eine Definition über Seelsorge, aber das beinhaltet eigentlich auch schon auch Sucht. Seelsorge ist das Bemühen, die menschliche Seele in die rechte Verbindung zu Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Eberhard Platter, vielleicht ist er bekannt, ein Bibellehrer aus der Brüderbewegung. Es gibt viele Definitionen über Seelsorge, aber ich finde die am besten, weil die beinhaltet genau das, worum es geht. Eine richtige Beziehung, eine rechte Beziehung zu Gott und gleichzeitig das Abwenden von allen anderen Bindungen. Das hängt zusammen. Und eigentlich beinhaltet das ja schon die Bekehrung. Da lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichteten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen Gott. Man muss sich abwenden von den Abgöttern und hin zu Gott. Das bedeutet Bekehrung. Man kann nicht Gott noch dazu nehmen zu den Abgöttern, die man schon hat. Eigentlich passt Gott auch gar nicht in mein Weltbild oder in mich hinein, wenn ich süchtig bin. Ich wende mich ab von der Sucht und hin zu Gott, oder? Könnte man auch sagen. Das ist ja mein Götze, meine Sucht. Manche sagen das auch. Das ist wie mein Freund, diese Sucht. Das ist mein Freund, mein bester, mein Götze, oder? Götze ist ja ein Fußballspieler, also Fußball kann auch mein Götze sein, mein Lieblingshobby, meine Bindung. Und dann, wenn man an etwas gebunden ist, stellt euch mal vor, ihr habt so eine Fußfessel, wie früher mit so einer Kugel, so eine schwere Eisenkugel. Und jetzt mal ganz bildlich, Jesus kommt vorbei, wir bei Levi, ich habe gerade über Levi gesprochen, bei einem Motorradgottesdienst kommt Jesus zu Levi, und also Matthäus, und sagt ihm, komm, folge mir nach. Der steht auf, verlässt alles und wird dann zum Jünger Jesu, zu Matthäus, der das Matthäus-Evangelium schreibt. Und er gibt sofort seinen Beruf auf, er hat ja gut verdient als Zöllner, als Zolleinnehmer, und läuft einfach Jesus ins Ungewisse, ohne festen Wohnsitz. So ein radikaler Schnitt. Wenn der hätte Zöllner bleiben wollen, hätte Jesus nicht nachfolgen können. Der musste das aufgeben, oder? Der konnte nicht weiterhin Zoll einnehmen. Der hätte ja da sitzen bleiben müssen bei Jericho. Der musste aufstehen, loslaufen. Und wenn wir jetzt so eine Fußfessel, irgendeine Bindung haben mit so einer Eisenkugel, da humpelst du ganz schön hinterher. Jesus geht und du kommst nicht nach, oder? Und der Abstand zu Gott vergrößert sich. Und so ist es mit der Bindung. Entweder wir sind gebunden oder wir sind frei. Entweder wir sind wiedergeboren oder wir sind eine Missgeburt, oder? Es gibt doch keine halbe Geburt oder drei Viertel. Wiedergeburt ist neues Leben. Und das neue Leben ist gekennzeichnet, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott leben und pflegen. Und frei sind von Bindungen. Natürlich in der Praxis, das ist alles leicht gesagt, das ist jetzt nur, wie Gott sich das gedacht hat. Im Alltag erleben wir das dann oft anders, aber wir müssen es erstmal verstanden haben, wie es gedacht ist und wie es möglich ist. Und nicht, dass wir dann sagen, ja, aber bei mir klappt das nicht. Das darf nicht die Ausrede sein, sich dann darauf auszuruhen, sondern Gott hat sich so gedacht. Ich bin dazu da, um für ihn zu. Die meisten Menschen denken, dass sie selber bestimmen können über ihr Leben. Das sollte man sich überlegen, wenn man sich bekehrt. Bin ich bereit, es aufzugeben? Dann hat Gott das Sagen über mich. Oder wenn er mein Hirte ist, dann muss ich ja dem Hirten folgen und nicht blöken in den Bach rennen oder in den Abgrund runter. Manche rennen dann in den Abgrund runter und der Herr holt mich wieder zurück vielleicht. Deshalb im Helpcenter, wir sind ja alles Laien. Wir sind hauptsächlich damit beschäftigt, Menschen zu helfen. Deshalb haben wir natürlich sehr viel Erfahrung und lernen auch viel dazu. Aber eigentlich sind wir normale Christen, die versuchen, Menschen in eine tiefe Beziehung zu Gott zu führen. Und wenn uns das gelingt, sind sie frei, dem Herrn zu dienen. Nicht heil von allem Möglichen. Wir haben alle unsere Wehwehchen, wir haben auch alle unsere Versuchungen und Anfechtungen. Darüber reden wir ja morgen noch. Die sind natürlich da. Der Teufel will uns ja die ganze Zeit abhalten, davon Jesus nachzufolgen. Und wie schafft er das? Manchmal eben über eine Sucht. Da sind wir vielleicht schon frei und er will uns immer wieder zurückhaben und macht uns Dinge wieder schmackhaft, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen haben. Wie kann man jetzt helfen? Also ganz wichtig, und das ist auch beim Helpcenter eine große Stärke, das Eingebundensein in eine Lebensgemeinschaft. Wir haben eine feste Tagesstruktur. Und das ist eben, wenn das möglich ist, in der Familie, angenommen, der Süchtige geht jetzt in so eine Selbsthilfegruppe oder der geht zum Psychologen oder zum Therapeut, dann hat er da jede Woche vielleicht ein Gespräch. Das ist ja nicht verkehrt, aber was hilft ihm das im Alltag? Der braucht eine Stütze im Alltag und das ist die Tagesstruktur. Und die kann die Familie durchaus bieten. Oder vielleicht die Gemeinde, je nachdem, kommen wir noch drauf, das sind auch Grenzen. Aber diese Tagesstruktur, das ist das, was im Help Center fast bei jedem Problem eine große Stütze ist. Egal, ob jemand jetzt mit Drogen oder sonst was zu tun hatte oder ob er psychisch labil ist oder Glaubensprobleme hat. Die Tagesstruktur, um 7 Uhr oder oft 6:30, je nachdem, stehen die Gäste auf. Manche müssen um 7 dann schon Tischdienst machen, Frühstück decken oder vorbereiten, 7:30 Frühstück. Und dann Arbeitszeit mit immer alles fest, immer zur gleichen Zeit. 12:30 ist Mittagessen, dann eine Mittagspause und um 21:15 geht es weiter. Und wir haben dann eben regelmäßig Sport, regelmäßig Werken, regelmäßig Abendprogramme. Es wird gespielt, es wird Ausflüge gemacht, Bibelstunden besucht, Gebetsstunden, Gottesdienst, alles so etwa so eine Regelmäßigkeit. Und das ist ein Schutzrahmen. Wie gesagt, fast bei jedem Problem. Das nächste Rechenschaft geben ist auch gut. Das kann der Seelsorger sein, das kann aber auch ein Freund sein oder der Ehepartner. Dass man einfach jemanden hat, dem er Rechenschaft gibt. Dass, egal, wenn ich jetzt getrunken habe, wenn ich vielleicht ein Porno angeguckt habe oder was auch immer, dass ich dann, man schämt sich ja schon sowieso dafür, dass man rückfällig, dass man das getan hat. Man schämt sich. Und dann muss man es noch jemandem sagen. Ja, wie demütigend ist denn das? Ist doch schon schlimm genug, dass ich gefallen bin. Dann muss ich es auch noch jemandem sagen. Wie peinlich ist das denn? Ja genau, das ist aber die Hilfe. Weil diese Peinlichkeit, das erzählen zu müssen, mich dazu zu verpflichten, ist ein zusätzlicher Schutz, dass ich es nicht tue. Versteht ihr? Wenn ich jetzt abends oder ich nachts nicht schlafen kann und in Gefahr laufe, vielleicht Fernseher anzumachen oder ein Porno anzuschauen oder irgendwas Verbotenes, sage ich jetzt mal, zu tun, was der Sucht nachgeben, garantiert am nächsten Tag fragt mich dann Bruder sowieso oder Schwester, wie war es denn? Hast du den Tag gut überstanden? Dann will ich ihn ja nicht anlügen, dann muss ich zugeben. Wir sehen das unseren Gästen an, wenn die was verbockt haben. Die können uns nicht in die Augen gucken, egal was die angestellt haben. Die gucken uns nicht in die Augen. Also wir beten dann schon, dass Gott Dinge offenbart, aber manchmal sieht man es denen in den Augen. Das ist denen peinlich. Also Rechenschaft geben ist grundsätzlich wichtig und hilfreich. Entscheidung dagegen treffen. Wie gesagt, immer an den Willen appellieren. Wir setzen dann manchmal einen Vertrag auf, dass die Leute unterschreiben. Wir setzen dann einfach einen Vertrag auf, ganz formlos. Könnte zum Beispiel drinstehen, hiermit verspreche ich, dass ich nie wieder das Essen erbrechen möchte. Also wenn jemand Bulimie hat, dass ich das Essen nie wieder erbrechen werde oder so. Die Leute, denen fällt es schwer, den Vertrag zu unterschreiben, wenn sie innerlich noch nicht bereit dazu sind. Dann tun sie es vielleicht nicht. Müssen wir vielleicht nochmal warten, okay? Denken wir mal nochmal eine Nacht drüber nach. Wir beten dafür und dann. Und wenn sie die Unterschrift gesetzt haben, sagen sie, das ist eine Hilfe. Das ist dann Vertragsbruch. Also das ist einfach eine Hilfe. Wir brauchen manchmal solche Krücken, sage ich mal einfach. Wir brauchen auch einander. Jemand, wie gesagt, Rechenschaft, ein Vertrag und das nächste Grenzen setzen, dass wir einfach dieser Person helfen, soweit es möglich ist, dass die vielleicht, wenn es beim Computer ist, dass die Inhalte von der Festplatte gelöscht werden oder Filter installieren, wenn der vielleicht immer auf verbotene Seiten geht. Oder dass man feste Zeiten ausmacht, dann und dann darf derjenige am Computer, wenn es jetzt dieses Problem ist mit Computer, in der Zeit nur am Computer sitzen. Oder der Computer darf nur im Wohnzimmer benutzt werden, also nicht im eigenen Zimmer, wenn das jetzt ein Jugendlicher ist, um ihm zu helfen. Und da merken wir aber schon, das ist richtig schwer, jetzt in der eigenen Familie das durchzuziehen. Und dann sind die Familien oft noch uneins in Erziehungsfragen. Papa und Mama sind sich nicht einig, wie sollen sie was für Regeln, wie sollen sie das jetzt handhaben. Und das Kind steht dazwischen und spielt die Eltern gegenseitig aus. Wir müssen manchmal den Eltern helfen, damit dem Kind geholfen wird. Wir sagen manchmal den Eltern, also wenn sie dem Kind wirklich helfen wollen, dann holen sie es nicht wieder ab nach 3 Tagen. Weißt du, ist doch klar, dass Hotel Mama bequemer ist. Warum soll ein Kind bereit sein, im Helpcenter zu bleiben, wenn es bei Hotel Mama verwöhnt wird und die ganze Nacht am Computer sitzen kann und nicht mal im Haushalt helfen muss und keine Verpflichtungen hat und einfach nur alles genießen kann? Warum soll das denn im Helpcenter so schwere Regeln einhalten? Da müssen wir manchmal den Eltern helfen. Macht es dem Kind nicht so leicht? Also Kind meine ich jetzt junge Erwachsene. Und genauso ist es mit Gemeinde. Und da kommen wir schon zu den Grenzen. Es fällt natürlich schwer, Grenzen zu setzen. Und man neigt immer dazu, ich nenne es jetzt mal zu barmherzig, aber ich sage mal barmherzig in Anführungszeichen zu sein. Wir kriegen junge Menschen oft schon aus Gemeinden. Da lief es dann folgendermaßen ab. In der Gemeinde wird sich vielleicht schon 2 oder 3 Jahre um diese junge Person gekümmert. Die Person hat vielleicht schon bei einem Gemeindeglied gewohnt, dann vielleicht beim nächsten. Und alle machen so mehr oder weniger ein bisschen Seelsorge, helfen da mal hier und da und die Person genießt es. Und irgendwann können die alle nicht mehr. Also die Gemeinde, die ist dann auch mal am Ende. Der hat es schon aufgenommen und der ist schon mit den Nerven fertig und die fühlen sich alle ausgenutzt. Und dann kommen sie auf die Idee, wir rufen beim Helpcenter an. Und dann kommt die Person ins Helpcenter. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt ratet mal, wie das dann ausgeht. Die Person, die fand es in der Gemeinde viel schöner. Die will wieder nach Hause. Mit anderen Worten, ich verkürze es jetzt, die will gar keine Hilfe. Die hat es richtig genossen, dass alle Christen sich um sie kümmern und sie haben ja so viel Nächstenliebe, die kann man alle schön ausnutzen und schröpfen und jeder gibt auch mal Geld und der hilft mal hier und mal da. Wenn ich eins immer wieder betone in Seelsorgevorträgen, der Mensch ist durch und durch böse. Aber auch durch und durch. Aber auch noch schlimmer also das ist Wahnsinn, wie böse der Mensch ist. Und wir sind aber nicht besser. Bei uns merkt man es höchstens nicht so. Wenn wir dann vielleicht mal ein Jahr so jemand Schwieriges bei uns wohnen haben, dann merken wir plötzlich, dass wir auch böse werden können. Vorher waren wir immer noch ganz lieb und noch lieber und am liebsten. Und die nutzen das auch aus. Ja, du bist der Einzige, der mich versteht. Und du hast so viel Liebe und du bist so geistlich und so ein Vorbild. Es geht so runter wie Öl, gell? Man lässt sich so umgarnen von den bösen Menschen, die uns ausnutzen, von den Süchtigen, die oft gar nicht wollen. Die Tendenz des Menschen ist immer, dass er sich nicht verändert, leider. Die Menschen neigen dazu, sich nicht zu verändern. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch sich ändert. Wer will sich denn? Keiner wird sich doch bekehren von uns. Wir sind alle Feinde Gottes gewesen. Gott griff ein in unser Leben. Mir reist er nach bis nach Nepal, damit ich dort eine Bibel in die Hände bekomme und anfange, Bibel zu lesen. Ja, was für ein Gott. Ich bin doch nach Indien gereist, um einen Guru zu finden, der mir hilft in den östlichen Religionen. Ich wollte doch nichts von Gott wissen, aber Gott geht mir einfach nach und überführt mich, dass ich Bibelleser werde in Nepal. Und wartet dann noch über ein Jahr, lass den mal Bibel lesen und ich helfe ihm beim Verständnis und so weiter, bis ich dann mich bekehrt habe. War ganz langer Weg. Ich wollte mich nie bekehren. Die Frommen, die spinnen doch alle, oder? Ich will doch nicht fromm werden. Aber Gottes Geist hat mich überführt. Und die Menschen, die sind ja an ihre Süchte gebunden. Die genießen sie ja auch zum Teil. Dann hören sie vielleicht auf und merken, oh, es geht langsam körperlich bergab. Aber was wäre denn die Alternative? Kapitulation. Vor dem lebendigen Gott, Herr, ich stecke ich stecke da tief drin, hilf mir raus. Und Gott wartet schon jahrelang vielleicht auf diesen Schrei, der zieht sofort, kein Problem. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht tot engagieren mit Menschen, die sich in Gemeinden tummeln und uns nur ausnutzen. Da könnte ich jetzt ein Lied von singen, die sitzen in jeder Gemeinde. Wir haben gerade einen Mitarbeiter, der war 30 Jahre Alkoholiker. Der ist nur in die Gemeinde gegangen, weil es da was zu essen gab. Der ist in die Gemeinde gegangen, weil die ihm alle geholfen haben. Der hat überhaupt nicht zugehört beim Gottesdienst. Das hat auch alles gar nichts gebracht. der hat das ja gerade vor 2 Tagen in seinem Zeugnis erzählt, der wollte bewusst die Christen nur ausnutzen. So böse war der. Über 30 Jahre Alkoholiker. Und wie viele Christen hat er zur Verzweiflung gebracht? Und wir haben diese Menschen dann hier, die haben manchmal ganze Gemeinden schon durcheinander gebracht. Es gibt dann Menschen, die sitzen an einem Tag vielleicht bei der Tante Marie im Wohnzimmer 3 Stunden und quatschen die voll. Und am nächsten Tag sitzen sie bei Tante Amelie auch 3 Stunden. Die weiß natürlich nichts davon, dass sie vorher bei der Marie war. Und irgendwann kommt jemand von den Frauen, die alle, wo sie überall auf die Idee, soll man mit dem Pastor reden, dann hat der Pastor auch noch 3 Stunden oder 2 Stunden Seelsorge. Und dann kümmert sich plötzlich eine ganze Gemeinde um eine Person. Und die ändert sich vielleicht nie. Das müssen wir wissen. Wir können uns tot engagieren für die Katz. Das mit dem Workaholic. Wenn Gott die Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen, Epheser 2,10, müssen wir immer gucken, was will Gott wirklich? Was soll ich wirklich tun? Was sind meine Gaben? Was sind meine Aufgaben? Und ich muss, einer unserer Bibellehrer hat uns eingebläut, kümmert euch in erster Linie um Menschen, die willig sind, sich zu verändern. Und nicht Menschen, die nur Mühe machen. Davon gibt es natürlich auch. Wir müssen uns um die auch kümmern, die Mühe machen. Aber da darf man nicht so viel Zeit. Das kostet ja auch Kraft. Das saugt einen aus. Wir hatten das schon ein paar Mal. Manche Seelsorger wurden selbst zum Seelsorgefall, weil sie sich tot engagiert haben mit Menschen, die sich nie ändern. Das kostet ja auch meine Kraft. Da muss man auch manchmal Leute fallen lassen. Bei meiner ersten Seelsorge habe ich alles falsch gemacht. Und die Person hat sich in 30 Jahren nicht verändert. Doch zum Schlechten. Und das war eine, wo eine ganze Gemeinde sich gekümmert hat. Und die war in der Klinik und in der christlichen Klinik und tot engagiert. Ich bin fast verzweifelt an der Person. Und dann habe ich mal mit ihr telefoniert, 30 Jahre später. Die ist jetzt Pflegefall. Also jünger als ich. Die ist noch, körperlich könnte die auch fit sein, aber die ist Pflegefall, weil sie sich nie helfen ließ. Und da machen wir oft den Fehler, weil wir eben die Erfahrung nicht haben. Wie gesagt, wir haben ja die Leute, wir haben über 3000 Menschen schon gehabt. Da blickt man dann mit der Zeit natürlich durch. Und die engen Grenzen ist eine Hilfe zu testen, will jemand wirklich. Auch deshalb sind die Grenzen haben einen gewissen Schutz, aber wenn der Leidensdruck nicht wirklich hoch ist, lässt ein Mensch sich nicht ändern. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht bei uns auch so gewesen, bei mir zumindest, dass wir über Leid überhaupt unser Herz öffneten für den Herrn? Wenn es uns gut geht, fragt doch keiner nach Gott, oder? Aber am Grab sind die Leute offen. Also da sind Grenzen bei Familie und auch Gemeinde, bei Drogen oder Alkohol ist natürlich auch ein Wohnortwechsel sinnvoll. Da ist es schwierig, an dem Wohnort, wo derjenige sich befindet, wo die Szene ist oder wo die Kumpel sind, wo die Kneipe ist, da muss er weg. Sonst kann man ihm vor Ort schlecht helfen. Wir hatten einen Drogensüchtigen, da war es sogar so, der musste gar nicht zum Bahnhof, um an Drogen zu kommen. Der stand auf seinem Balkon und die Drogenkuriere, das war so eine halbe Etage, also so erster Stock oder Erdgeschoss, aber so ein bisschen erhöht mit Balkon. Die Drogenkuriere, die kamen einfach da vorbei und haben das hochgehalten. Der musste nicht mal die Wohnung verlassen, um an Drogen zu kommen. Der muss umziehen, als Schutz. Sonst hat er ja jeden Tag die Versuchung. Selbst wenn er dann Gotteskind ist und nicht will, aber man darf sich auch nicht bewusst in Versuchung begeben. Sondern manchmal muss man eben fliehen. Und natürlich, wenn die Zeit oder die Kraft, der lange Atem fehlt. Und das ist natürlich so, wir haben selbst mal Pflegekinder kurzzeitig gehabt. Und wenn, je nachdem, wo die herkommen, wenn die schon in der Pubertät sind, das ist ein Fulltime-Job. Da brauchst du nichts anderes mehr machen, als diese beiden Jungs in Schach zu halten. Zu Co-Abhängigkeit, das kennt man vielleicht in erster Linie in Verbindung mit Alkoholikern, aber ich denke, das greift auch über in andere Themen, dass man co-abhängig sein kann. Das zeichnet sich dadurch aus, dass die Angehörigen den Süchtigen gewissermaßen schützen. Also sie vertuschen das ein bisschen, dass der Mann Oft ist es ja die Frau, die den Mann dann deckt, jetzt bei Alkohol zumindest. Aber dass man das einfach ein bisschen vertuscht und schön redet, aber gleichzeitig ist man auch Teil des Problems. Man macht dann eben alles mit, um den Partner zu decken, wenn es ein Ehepaar ist. Oft ist es ja der Ehepartner. Und man schämt sich eben auch dessen, dass der andere irgendeine Sucht hat und vertuscht es dann entsprechend oder macht mit. Wie hilft man jetzt? Man muss eigentlich ein Stück weit aussteigen aus dem System, dass man die Person immer damit konfrontiert, dass das nicht in Ordnung ist. Und auch sich selbst hinterfragt, wo brauche ich das vielleicht? Manchmal verselbstständigt sich das, dass man dann den Eindruck hat, man muss ja helfen, man muss ja für den da sein, man hat so eine Lebensaufgabe. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt, manche werden geradezu angezogen von Süchtigen und wollen sich um die kümmern. Also selbst in der Freundschaft, da ist dann manchmal der eine hat ein großes Problem und der andere will den trotzdem heiraten, weil er schon eine Abhängigkeit hat, dem helfen zu müssen. Das wird aber schief gehen, würde ich nur warnen. Deshalb, dass man eben nicht sich fixiert auf dieses Problem, auf den Partner und nicht sich mit hineinbegibt in diese Abhängigkeit, sondern gewissermaßen aussteigt oder sich einfach prüft, sich spiegeln lässt, wo bin ich da schon mit involviert in dem Problem. Also es ist immer, die ganze Familie, das ganze System spielt immer mit eine Rolle. Also zu uns kommen ja jetzt nur die jungen Leute. Also in die Intensivtherapie, die sind alle etwa 18 bis 25 Jahre alt. Eigentlich wäre es besser, wenn die ganze Familie käme. Und manchmal denken wir schon im Vorfeld, ja, eigentlich sind die Eltern das Problem. Hat ja dann oft die Eltern am Telefon, bis endlich der junge Mann oder die Tochter mal kommt, hat man schon 10-mal mit den Eltern gesprochen. Manchmal würde ich am liebsten sagen, also so wie ich sie jetzt am Telefon erlebe, wundert mich das nicht, dass ihr Sohn so Probleme macht. Sag ich nie, aber denke ich. Wir haben da schon Sachen erlebt, das ist unfassbar. Wir müssen immer bedenken, eine Verwahrlosung, also wenn Eltern sich nicht kümmern, schadet dem Kind natürlich enorm, aber auch das Überfürsorgliche schadet. Man denkt ja rein menschlich, naja, das zu viel kümmern ist doch allemal besser als zu wenig, wird man denken. Ist aber nicht so. Das ist genauso schlimm. Also ein Kind, das sind ja oft so Nachzügler, das sind übrigens unsere häufigsten Gäste, die Nachzügler, die Verwöhnten, die sind oft nicht lebensfähig. Die kriegen die normalsten Sachen, weil die sind dann so Nesthäkchen, um die haben sich nicht nur die Eltern gekümmert, sondern auch die ganzen Geschwister. Das sind ganz problematische Menschen später. Oft beziehungsunfähig, also die haben ja ganz oft im Hilfsender. Ganz normale Familien, aber eben Nachzügler. Und die kriegen besonders viel Liebe. Natürlich lässt man auch besonders viel durchgehen und. Und deshalb, man muss wirklich Zeit haben. Und das ist ja jetzt unsere Hauptstärke im Helpsender. Wir sind ja nur dazu da, um so schwierige Menschen zu kümmern. Und das kann man in der Familie kaum leisten, dass man die so betreut, dass die eben nicht ausbrechen oder nicht an Drogen kommen oder was auch immer. Deshalb ist das auch gleich schon der Punkt, wo man einfach aufpassen muss. Habe ich genug Zeit? Habe ich genug Kraft? Und daran scheitert es auch. Wir haben im Moment 28 Mitarbeiter im Helpcenter mit allen Minijobbern. Also etwa die Hälfte sind Vollzeit und die anderen Teilzeit und Minijobber, die bei uns beschäftigt sind. Und immer wenn wir jemanden einstellen, prüfe ich hauptsächlich, sind die Personen belastbar. Also die müssen ja keine Experten sein auf irgendeinem Gebiet. Die müssen aber Christen sein, ist klar. Möglichst wirklich hingegebene Christen, also die wirklich vorbildlich mit dem Herrn leben, die Gemeindezugehörigkeit auch haben. Die müssen relativ flexibel sein, weil eben immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren. Und ganz wichtig, die müssen belastbar sein. Weil das ist anstrengend, mit schwierigen Menschen zu arbeiten. Und wenn man dann eine eigene Vorgeschichte hat, dass man selbst noch Dinge nicht verarbeitet hat aus der Vergangenheit, dann wird man das nicht packen. Wenn zum Beispiel jemand missbraucht wurde, selbst als Kind, und dann kommt er zu uns als Mitarbeiter und hat es nicht verarbeitet, also ich sage nur verdrängt, dann kommt das immer wieder hoch, weil wir haben viele missbrauchte Frauen. Die sitzen dann in der Seelsorge und wenn die Hilfesuchenden dann erzählen von ihren traumatischen Erlebnissen und die Person sitzt da und hat das selbst nicht verarbeitet, nach 3 Monaten dreht die durch. Burnout oder Klapsmühle. Deshalb werde ich immer vorsichtiger. Und es gibt immer weniger Menschen, die man in so eine Arbeit stellen kann, weil jeder einen Schaden hat. Nicht, dass Missbrauchte nicht fähig werden können, das gibt's auch. Die müssen das verarbeiten. Die müssen das aufarbeiten, genau. Die müssen das unter die Füße haben. Die müssen auch ehrlich, aber wir neigen eben zum Verdrängen. Wir verdrängen lieber und verdrängen und dann ist es schwierig. Von daher sind wir selbst belastbar genug, um das auszuhalten. Wer Kinder hatte, die durch die Pubertät gingen, vielleicht 3 in kurzen Abständen, der weiß nie davon singt, das kann schon richtig anstrengend sein. Da liegen da manchmal die Nerven blank. Oder bei Babys, wenn man jetzt so 3 Babys hat. Wir hatten 3 Schreikinder nacheinander. Also die haben nie geschlafen, immer geschrien. Und da muss man was aushalten können. Und das ist oft eine Grenze. Wie können wir mit solchen schwierigen Menschen umgehen? Angenommen, da ist jemand selbstmordgefährdet. Und du sagst ihm dann in deiner Naivität, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du in Not bist. Sei vorsichtig, wenn du das versprichst. Es könnte sein, die Person ruft jede Nacht an und du kommst nicht mehr zum Schlafen. Da bist du aber nach ein paar Tagen schon am Ende, kann ich dir versprechen. Da drehst du durch. Die nutzen das plötzlich schamlos aus. Pass auf, wenn du, da merkt man schon, oh, das ist ja richtig anstrengend. Also Seelsorge ist anstrengend, sich kümmern um schwierige Menschen ist richtig anstrengend. Jetzt wisst ihr mal, was wir für eine Arbeit haben. Lauter Selbstmordgefährdete, die dann, wo du Angst hast, die überleben die Nacht nicht. Und dann musst du selber aber zum Schlaf kommen. Da musst du schon ganz schön viel Vertrauen haben, dass Gott schon irgendwie hilft. Oder man wird ein bisschen cooler mit der Zeit. Gott sei Dank hat sich noch niemand umgebracht von den 3.500. Aber ich rechne immer damit, das könnte ja noch passieren. Hat man nicht in der Hand. Verkraften wir das auch? Oder macht man sich ein Leben lang Vorwürfe? Wie belastbar bin ich dann? Wir könnten ja es uns manchmal viel leichter machen, wenn jemand selbstmordgefährdet ist, kann man ja auch sagen, komm, die stecken wir in die Klinik. Marburg ist nicht weit, 20 Kilometer, da ist sie gut aufgehoben, wird sie angeschnallt oder stillgelegt, mit Medikamenten vollgepumpt, da passiert nichts. Das Problem ist nur, verbessern tut sich dort nichts, wird nur stillgelegt. Das Problem bleibt ja. Also behalten wir sie meistens dann doch bei uns und versuchen aufzupassen oder vielleicht mal die Nacht zu gucken oder zu wachen, dass die Person die Nacht übersteht. Weil Selbstverletzungen kommen ja bei uns auch vor, dass die sich verbrennen oder ritzen mit Messer, mit Rasierklingen. Und das nehmen wir denen natürlich alles ab, aber irgendwie, dann finden sie eine Scherbe oder zerbrechen was und man findet immer was zum Ritzen. Man kann auch einen Stein nehmen. Also das sind auch gleich, wo man merkt, wo man sich prüfen muss. Wenn man selbst keine Zeit hat, wenn man keine Kraft hat, keine Kompetenz, wenn man sich es auch nicht zutraut, weißt du, mit Essstörungen muss man sich schon ein bisschen auskennen, damit man den Personen helfen kann. Da haben wir natürlich viel Ahnung, weil wir zig Essgestörte schon hatten in der Zeit. Oder wir können sie einfach nicht genug abschotten oder uns nicht genug abschotten. Und da muss man dann sagen, da ist dann die Grenze erreicht, wo eine Therapie sinnvoll ist. Eigentlich könnte man alles auch stemmen in der Familie, in der Gemeinde, wenn die Strukturen gut sind, wenn man sich vielleicht auch aufeinander einstimmt, dass man vielleicht gemeinsam so einen Fall angeht. Aber da muss man gezielt suchen, wo ist wirklich Hilfe angebracht. Und wenn vielleicht 10 in der Gemeinde sind, die süchtig sind, ist man dadurch schnell überfordert. Dann ist es gut, wenn es auch noch so eine Einrichtung gibt, wo man jemand hinschicken kann. Vielleicht manchmal nur, um zu testen, will die Person denn überhaupt? Also ich kann oft schon am Telefon beim ersten Gespräch den Ausgang der ganzen Sache sagen. Einfach aufgrund der Erfahrung. Und es stimmt fast immer. Eben zu 90% erfüllt sich es dann so. Und die Leute kommen dann zu uns und in der Kennenlernwoche spätestens lernt man die Person ja kennen. Jeder Mitarbeiter macht sich ja auch ein eigenes Bild und erlebt die Person anders. Und dann tragen wir ja immer wieder zusammen wie schätzen wir die Person ein? Und dann haben wir so ein Gesamtbild, wo wir einen Eindruck haben, wie sie tickt und ob sie bereit ist und ob sie es lohnt und so weiter, kommen wir zu so einem Gesamtbild. Natürlich kann man sich auch mal irren. Und Gott kann immer helfen, es ist immer Hoffnung. Aber er zwingt uns ja nicht. Er zwingt keinen von uns, dass er sich bekehrt. Und er zwingt auch keinen von uns, dass er frei wird von Sucht. Jeder darf seine Sucht behalten, wenn er will. Aber wenn er aufhören will, darf er sie auch loswerden. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Vielleicht machen wir gleich Fragen an der Stelle. Dann fragt einfach, was euch noch auf dem Herzen liegt, wenn er rückfällig wird. Also beim Rückfall, es ist immer gut, wenn man einen Rückfall einkalkuliert. Also angenommen, wir haben jemanden, dann machen wir Alkohol oder vielleicht auch Bulimie, also Essbrechsucht. Dann ist es in den seltensten Fällen so, dass jemand so frei wird. Das gibt's. Aber das Häufigere ist, dass selbst, ich sage ja, der ist trotzdem frei, aber es passiert nochmal ein Rückfall. Wir kalkulieren den Rückfall mal ein. Das ist immer gut, weil dann ist man nicht so geschockt. Angenommen, man denkt, jetzt ist er frei und dann ist man total geschockt, wenn der zurückfällt. Wenn man aber das einkalkuliert hat, sind wir nicht überrascht, sondern okay, ernst nehmen, aber nicht bagatellisieren. Der muss ganz neu umkehren, Buße tun, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Man darf fallen, aber man darf nicht liegen bleiben. Es darf aber auch nicht zur Gewohnheit werden, dass er sich darauf ausruht. Das ist das andere. Also Buße beinhaltet ja eigentlich Umkehr oder auch Lebensveränderung. Also wenn ich echte Buße getan habe, ändert sich ja mein Leben. Sonst war es keine Buße, sonst war es keine Sinnesänderung, sonst war es nur, ich bekenne meine Schuld und lebe aber so weiter, wie es war. Von daher muss man da schon aufpassen, aber man darf auch nicht, muss man auch vorsichtig sein, angenommen, jemand greift wieder zur Flasche, ich habe schon erwähnt im ersten Vortrag, der schämt sich ja selbst oder er ritzt sich wieder oder was weiß ich, er schämt sich ja, dass es getan hat, weil er wollte ja aufhören und hat es ehrlich gemeint, aber es ist nun mal wieder passiert, dann dürfen wir nicht noch eins draufsetzen, wie konntest du nur oder Mensch, das kann doch nicht wahr sein, sondern wir müssen schon ganz barmherzig sein, den vielleicht in den Arm nehmen oder also sagen, das war nicht okay, aber nicht noch eins draufsetzen. Oh, wie schlimm ist das denn? Wie kannst du nur? Also nicht ihm noch Schuld zuweisen, sondern ihn schon trösten, aber ihm helfen, dass er eben das wieder bekennt und vielleicht passiert es ein paar Mal. Also wir haben das bei Alkoholikern manchmal gehabt, das hat Jahre gedauert, aber irgendwann werden sie frei. Manche vielleicht auch nie, aber es sind Rückfälle enthalten. Auch beim Essen ist es ja ganz schwer, gerade bei einer Droge, also jetzt zum Beispiel Heroin oder Marihuana, was weiß ich, die kann man wegnehmen und macht einen Bogen drum. Man kauft sie nicht mehr, man trifft sich nicht mehr mit den Freunden und hat so Abstand. Aber wenn man ein Essproblem hat, eine Esssucht, kann man ja nicht sagen, naja, jetzt höre ich auf zu essen. Nach 40 Tagen ist man tot. Also das geht nicht lange gut. Also man muss ja essen. Das heißt, man muss lernen, mit dem Essen richtig umzugehen. Das ist natürlich langwierig und die Gefahr, da rückfällig zu werden, ist größer, weil man die Droge nicht einfach so wegschieben kann. Ich mache einen Bogen drum, sondern man muss ja kontrolliert essen. Generell ist es natürlich so, der Teufel versucht uns ja zu Fall zu bringen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5, 8. Wo kann er uns am besten verschlingen? Natürlich bei unserer Schwachstelle. Wo ist die Schwachstelle? Das ist unsere Sucht. Oder was unsere Sucht war. Warum soll der Teufel sich irgendwas Neues ausdenken, wenn er weiß, ach, das ist doch die Schwachstelle. Da packe ich ihn schon. Und dann versucht er uns an dem Punkt anzugreifen und da müssen wir ein Leben lang aufpassen. Also wenn jemand zum Beispiel pornografiesüchtig war, dann muss er eben mehr aufpassen, wie er mit seinem Computer umgeht, was er sich anguckt. Er muss sich selbst da schützen, dass er da nicht zu Fall kommt. Vielleicht ist es gut, jemanden zu haben, dem er Rechenschaft gibt, vielleicht ein Leben lang eine Zweierschaft oder ein Ehepartner, dass man da sich gegenseitig eine Hilfe ist. Man darf nie denken, das ist immer die größte Gefahr, kennen wir ja, wer meint zu stehen, muss zusehen, dass er nicht falle. Man darf nie denken, ich habe es geschafft. Da bist du schon gefallen. Der Teufel lacht sich kaputt. Wir müssen immer sagen, der Herr wird es schon schaffen. Morgen kommt diese Stelle auch. Ich, elender Mensch, ich taug nichts. Aber der Herr, ich muss einfach ihm vertrauen und darf nie denken, jetzt habe ich es im Griff. Das ist schon die Gefahr. Jetzt habe ich es im Griff. Das ist falsch. Der Herr hat mich jetzt im Griff. Wir müssen vielmehr gottzentriert leben. Gott die Ehre geben. Vielleicht manchmal auch mit unserem Reden, vielleicht so zum Spaß vielleicht auch, aber wir sagen immer, es scheint die Sonne, also jetzt nicht mehr, aber vorhin. Dabei lässt der Herr die Sonne scheinen, oder? Gott ist souverän, Gott hat alles unter Kontrolle. Und hoffentlich auch dich und mich. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wenn er mich im Griff hat, wenn ich ihm gehöre, werde ich nicht zu Drogen greifen. Nur wenn ich selber mich auslebe, passiert das. Und der Teufel will immer appellieren an mein Ego, komm, bist doch auch noch da, jetzt leb dich doch ein bisschen aus, hat doch Spaß gemacht früher, wie du gelebt hast und sei doch nicht so engstirnig. Und schon neigen wir, okay, mein Ego fühlt sich wieder gut und will irgendwie was Süchtiges tun. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen schwach und hilflos sein und müssen ganz abhängig vom Herrn leben. Wir brauchen ihn, ich brauche ihn. Wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet. Ich sage immer so ganz offen, ich bin total untauglich für eine Ehe. Wenn ihr wisst, wie ich gelebt habe, so würde ich heute noch leben. Ich würde wahrscheinlich ständig fremdgehen. Habe ich noch nie gemacht, weil ich dem Herrn gehöre. Und er mich bewahrt und beschützt. Und weil ich auch dazu stehe, ich habe es ja jetzt so offen gesagt, ich könnte das, ich bin so böse. Wehe, wenn ich losgelassen. Wehe, wenn ich voll Wein bin, anstatt voll Geist. Dann lebe ich genauso wie früher. Da war ich doch vor kurzem mal auf einer Hochzeit beim Freund, der kein Christ ist. Der kennt mich aber schon von Kind an und hat alle meine Dinge miterlebt, die ich so in der Jugend getrieben habe und als junger Erwachsener bis zu meiner Bekehrung. Und dann sagte er mir bei seiner Hochzeit, er war der Bräutigam, du Uwe, jetzt sei doch mal der von früher. Und da habe ich gesagt, der bin ich nicht mehr. Der hat nichts mehr zu melden. Der wollte also, dass ich mal so auch richtig auf den Putz haue, für Stimmung sorge und da so richtig die Wutz rauslasse oder was auch immer, wie man das nennt. Und ich bin dann ganz brav um 11 Uhr nach Hause gegangen, weil es mir zu spät wurde, weil ich am nächsten Tag predigen musste. Manchmal auch ein Schutz, dass man am nächsten Tag predigen muss, da kann man schlecht am Abend noch dumme Sachen machen. Okay, war die Frage? Nee, von dem Tag an, wo die Hilfesuchenden zu uns kommen, leben sie ohne Drogen. Also wir sind auch gegen dieses Methadon als Ersatzdroge. Entweder die hören auf oder sie lassen es. Also wir haben das erlebt, jeder kann aufhören. Manchmal ist es natürlich gut, jetzt bei Alkoholikern erwarten wir schon einen Entzug. Schon sinnvoll, dass sie nach dem Entzug dann kommen. Wir nehmen sie dann auch zeitnah, dass sie direkt vom Entzug dann zu uns kommen. Bei Drogen ist es auch sinnvoll, aber wir hatten auch schon Menschen, die dann noch bei uns dann drauf waren auf der Droge und dann einen kalten Entzug bei uns gemacht haben. Das ist natürlich dann ein bisschen anstrengender. Also wir machen, vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen, wie es generell so abläuft. Also unsere stärkste Komponente ist natürlich die geistliche Schiene. Wir geben den Hilfesuchenden total viel Input in Bezug auf Gottes Wort. Also wir machen zum Beispiel jeden Tag Bibelarbeit, eine Stunde direkt nach dem Frühstück von 8 bis 9. Wir beten vor jedem Anlass, sage ich mal, mit ihnen und haben auch noch eine Gebetsstunde, eine feste Gebetsstunde mit den Gästen zusammen. Und wir haben Seelsorgegespräche, Gruppengespräch einmal die Woche. Wir arbeiten zusammen und haben eben zusammen letztendlich den ganzen Tagesablauf strukturiert bis in den Abend. Also bis abends um 9 sind die in festen Händen. Wenn jemand jetzt, das hatten wir schon auch, irgendwie so eine okkulte Belastung, also wir machen jetzt nicht Befreiungsdienst, dass wir jemand gezielt freibeten von irgendwas. Erstens ist es meistens gar nicht nötig, weil wenn jemand zu uns kommt und meint, er sei okkult belastet, meistens wurde er schon 3-mal freigebetet oder öfter. Warum sollen wir das jetzt auch nochmal machen? Zweitens, wenn wir die Person frei beten, was macht sie denn dann? Dann behandeln wir sie, ich sage mal in Anführungszeichen, behandeln wir sie ja nur. Wir appellieren aber an die Person, dass sie Verantwortung für ihr Leben übernimmt und sagen das auch von Anfang an. Also die kommen ja oft mit einer gewissen Vorkenntnis. Viele von denen waren schon mehrfach in der Klinik. Die haben schon mehrfach einen Entzug, waren in der Psychiatrie und, und. Also meistens haben die schon eine richtige Laufbahn an therapeutischen Erfahrungen. Manche waren sogar schon in anderen christlichen Einrichtungen, bis sie bei uns waren. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann die Besten sind, die dann helfen, aber ich sage nur, die haben schon viel Ahnung. Und wir appellieren dann daran, letztendlich musst du entscheiden, bist du bereit, aus deiner Opferrolle, so nennen wir das immer, herauszukommen und Verantwortung für dein Leben zu übernehmen oder nicht. Wenn du nämlich dazu nicht bereit bist, können wir dir nicht helfen. Du darfst dein Leben lang so bleiben, wie du bist. Du musst dich nicht ändern. Und wir können dir nicht, wir sagen, wir sind ja eh Laien, wir können das auch so offen sagen, wir können dir nicht helfen. Wir können dir aber Anleitung geben, wie du Hilfe vom Herrn bekommst. Aber das ist deine Verantwortung. Und dann merken sie plötzlich, weil sie kennen ja jetzt nur Kliniken, da werden sie behandelt. Da sind sie so ein Fall XY oder das und das Problem. Und bei uns sagen wir ihnen quasi, sie haben Verantwortung. Sie haben auch Schuld. Also das ist natürlich jetzt hart. Jetzt muss man sich vorstellen, jemand wurde missbraucht, vielleicht die ganze Kindheit über, ist dann total neben der Spur und kaputt im Leben als Folge, nicht lebensfähig, vielleicht depressiv, selbstmordgefährdet oder verletzt sich oder was weiß ich, borderline. Und trotzdem hat die Person auch Schuld auf sich geladen. Also mit anderen Worten, die Person darf jetzt nicht so schlimm leben, vielleicht als Prostituierte oder als Selbstverletzende, ist auch Sünde. Also sie hat kein Recht darauf, jetzt so zu leben. Und die Ausrede ist dann, ja, aber das ist doch mit mir getan. Natürlich ist das mit dir getan, natürlich ist das schlimm. Und da muss man auch an die Wurzel. Aber man darf deshalb nicht, jetzt bin ich halt so, weil da könnte jeder kommen, jeder Pädophile ist wahrscheinlich selbst mal missbraucht worden. Das ist nur Schuldverschiebung. Der hat trotzdem Schuld. Versteht ihr? Wir arbeiten an beiden Polen. Man muss an die Vergangenheit ran, man muss über das Erlebte sprechen. Aber die Person darf nicht sich jetzt ausleben. Die darf sich jetzt nicht umbringen, nur weil sie das erlebt hat. Sondern wir machen ihr Mut, eines Tages kannst du wieder glücklich leben. Aber du musst jetzt bereit sein, auch diese Rolle zu verlassen und dann geht es ans Eingemachte. Und manche wollen aber nicht ans Eingemachte. Die wollen lieber leiden. Oder eben verdrängen, verdrängen, verdrängen. Und dann kommt man nie an die Wurzeln. Und dann quälen die sich durch ihr ganzes Leben. Und dann erlebe ich es manchmal, da kommt dann eine 65-Jährige. Ja, sie ist missbraucht worden, hat aber noch nie drüber geredet. Oder eine 95-Jährige kann auf dem Sterbebett, kann nicht sterben. Und bekennt dann auf dem Sterbebett, dass sie abgetrieben hat. Das soll man auch nicht mit spaßen. Das ist ja heute gang und gäbe, sag ich mal. Da wird mir ja schon an Pranger gestellt, wenn man dann beim Marsch für das Leben mitläuft. Da muss man ja aufpassen, dass man das überlebt, sag ich mal. Da muss die Polizei einen schützen. Dabei sind es doch die Vernünftigen, die kämpfen fürs Leben. Und die anderen, die pöbeln, die wissen gar nicht, wie schlimm Abtreibung ist. Nicht nur, dass ein Mensch stirbt, sondern auch, was die Frauen durchmachen, die abtreiben. Keine Seele verkraftet es. Ich behaupte, keine Mutter, es geht nicht spurlos an der Mutter vorüber, die das tut. Die wird eine Krise kriegen. Vielleicht erst 30 Jahre später hat sie Depressionen. So lang konnte sie es gut verdrängen oder wegdrücken, was weiß ich. Aber irgendwann kommt es ans Licht. Das kann eine Sucht werden, das kann ein Zwang werden oder irgendwas kommt zum Vorschein. Wenn sie nicht Buße tut und umkehrt und das bekennt. Nur bei Gott gibt es Vergebung. Und in unserem Mutter-Kind-Haus haben wir ja so Fälle von Frauen, die abgetrieben haben, die das nicht verkraften. Da kann die Gesellschaft das noch so schön reden, das ist doch nur Gewebe, wie wurde es genannt mal, Gewebemasse, keine Ahnung, ist doch noch kein Mensch. Doch, sobald ein Embryo, sobald der Samen mit der, mit dem Ei verbunden ist, ist eigentlich das Leben entstanden. Aber auch die Schuld kann vergeben werden. Aber wenn man das nur verdrängt und verdrängt, dann kriegt man halt eine andere Dalle. Ja, Abhängigkeit. Ich würde immer sagen, wenn man an etwas gebunden ist, dann ist es schon falsch. Ja, das ist, alle Raucher sind abhängig. Und die Gebundenheit, und dann kommt noch dazu, schadet es mir. Also man tut sich ja nicht bewusst Schaden. Ich schneide mir ja auch nicht die Pulsadern auf, nur so aus Spaß. Sondern das ist ja eine Verletzung, auch wenn ich nicht dran sterbe, aber ich verletze mich ja. Und warum verletze ich mich? Sollte man sich dann fragen. Also die Borderliner, die haben wir ja auch öfter, die verletzen sich dann, die schneiden sich dann und die empfinden das kaum als Schmerz, sondern es ist wie so eine Druckentlastung. Also die haben praktisch inneren seelischen Druck und der wird dadurch gemildert, dass sie sich ritzen. Also sie ritzen sich die Arme oder wir haben dann schon Frauen gehabt, die am ganzen Körper Schnittwunden haben. Arme, Beine, da ist kein Platz mehr. Eine Narbe neben der anderen. Das ist einfach eine Druckentlastung und die tut denen gar nicht groß weh, das ist befreiend. Die müssen aber lernen, den Druck woanders abzulassen. Und da versuchen wir ihnen zu helfen. Das ist ja eine ungesunde, weißt du, eine selbstzerstörerische Druckentlastung. Das mag ja gut tun denen im Moment, deswegen ist es trotzdem krank, in Anführungsstrichen, krank im Kopf. Die müssen lernen, das muss anders geregelt werden. Und wenn jemand gebunden ist an etwas, das Zigarette ist halt auffällig und stinkt, aber das kann ja auch was anderes, kann ja auch Kaffee sein. Das ist halt die christliche Droge. Die ist salonfähig, das gibt es überall. Aber wahrscheinlich sind manche kaffeesüchtig. Vielleicht unter uns. Das ist auch nicht besser. Versteht ihr? Kann man ja mal versuchen, einen Monat ohne Kaffee, wie es einem dann geht. Ja, genau. Es gibt viele Medikamente, die haben einen ganz starken Suchtfaktor. Also da nach Einnahme von 1-2 Wochen kann man schon süchtig werden auf manche Medikamente. Und da sind auch Psychopharmaka drunter. Die machen teilweise nicht nur süchtig, sondern die können sogar Psychosen auslösen. Also Psychopharmaka, da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag halten. Die Ärzte geben oft Medikamente wider besseren Wissens, weil der Patient die Erwartung hat, er braucht was. Dann kriegt er auch was. Die Ärzte wissen viel besser Bescheid, dass gerade Psychopharmaka gar nicht so viel helfen, wie man denkt. Aber der Patient denkt, dass es hilft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es hilft, ist relativ gering. Natürlich haben die eine Wirkung. Also die Nebenwirkung, die kriegt man auf jeden Fall alle. Aber dass es positiv hilft, das ist prozentual verschwindend gering. Also kaum größer als der Placebo-Effekt. Das sollte man ruhig wissen. Also ich bin total Gegner, weil wir haben, wie gesagt, die Hälfte unserer Leute nimmt Medikamente und wir versuchen immer, so gut wie es geht, runterdosieren. Nicht einfach absetzen, das geht nicht. Aber runterdosieren, allmählich, langsam. Wir kommen uns manchmal vor wie im Altenheim. Was die jungen Leute alles nehmen, die haben manchmal eine ganze Tragetasche voll mit Medikamenten, was sie mitbringen. Das ist, da greifst du dir an den Kopf. Junge Leute, Anfang 20, sind voll getrönt bis zum geht nicht mehr. Und die sagen das dann auch so. Die gehen in die Klinik, ich will nicht mehr in die Klinik, da muss ich nur Tabletten fressen. Die reden auch ganz abfällig und die leiden auch unter den Nebenwirkungen. Und helfen tut es nicht. Sonst müssten die Gesellschaft doch viel gesünder werden. Noch nie wurden so viele Medikamente verschrieben und es gibt immer mehr psychisch Kranke. Das geht doch auf keine Kuhhaut. Der größte Pharmakonzern Novartis hat übrigens die Forschung, den Forschungsbetrieb eingestellt, was Psychopharmaka betrifft. Die forschen nicht mehr, weil sie in den letzten 30 Jahren nichts Vernünftiges mehr gefunden haben, was irgendwie besser hilft als alles, was schon da ist. Also die wirksamsten Medikamente sind schon in den 60er und 70er Jahren erfunden worden. Danach kam nichts Besseres mehr. Die heißen nur heute besser und sind schöner verpackt. Und kein Arzt weiß genau, wie sie wirken. Und schon gar nicht, wenn man mehrere nimmt. Manche nehmen ja verschiedene. Keiner hat es erforscht, wie die Wechselwirkung ist. Deshalb sagt man immer, das hört ihr vielleicht manchmal, der wird eingestellt. Das bedeutet, jemand ist Versuchskaninchen und der wird getestet, bis es passt. Weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Und jeder Mensch reagiert wieder anders. Deshalb ist das manchmal ein richtig langer Prozess, die richtige Dosis zu finden. Aber wenn ihr keine nehmt, überlegt euch das 10-mal, bevor ihr Ja sagt. Noch eine Frage, sonst denke ich, setzen wir zur Landung an. Oder wollt ihr noch so ein kleines Erlebnis von Richard Straube bezüglich des Rauchens hören, der Gründer vom Help Center? Vielleicht als Abschluss. Richard und Brigitte Straube sind ja jetzt verstorben. Brigitte dieses Jahr mit knapp 95 und Richard letztes Jahr mit knapp 91. Die haben 1970 das Help Center gegründet und vorher das ERF mitgegründet und kamen als Ehepaar am gleichen Tag zum Glauben. Und erst hörte sie auf mit Rauchen, irgendwie angesprochen durch eine Predigt, und er hat noch ein bisschen geraucht. Und eines Tages hat Gott ihn auch irgendwie überführt, dass das nicht zusammenpasst, hat er auch aufgehört zu rauchen. Und er hat damals gearbeitet bei der Firma Faber-Castell und war da in der Werbebranche, glaube ich, tätig. Und da hat er halt viel mit Kunden auch zu tun gehabt. Er hat dann als Christ in der Firma so seinem Mitarbeitern gegenüber gesagt, Gott hat ihn vom Rauchen befreit und er raucht nicht, er muss nicht mehr rauchen. Und eines Tages kam dann ein Kunde und der hat ihm halt Zigarette angeboten, hat er erst abgelehnt, aber der hat halt so nicht locker gelassen, hat gesagt, na, eine kann ja nicht schaden. Und dann hat er dem Kunden zuliebe, um guten Eindruck zu wecken, hat er sich dann eine anstecken lassen. Und in dem Moment kommt ein Mitarbeiter rein, von dem er so posaunt hat, dass Gott ihn befreit hat. Und er sagt nur, Nanu? Und da sagte Richard, das war die kürzeste Predigt in seinem Leben, die er gehört hat. Nanu? Da wäre er am liebsten im Boden versunken. Das war so eine Schande und dann hat das nie wieder hat er eine angerührt. Manchmal muss Gott da irgendwie nachhelfen. Das kann Gott auch machen. Also ich denke, wenn wir uns entschieden haben, wenn wir bereit sind, Herr, ich möchte dir gehorsam sein, dann kann Gott auch solche Wunder tun und uns noch bewahren vor so Dingen und alle Hebel in Bewegung setzen. Aber wenn wir uns der Versuchung ausliefern bewusst, dann dürfen wir nicht damit rechnen, dass Gott uns schützt. Dann kann es schon schief gehen. Da müssen wir auch nie Gott in Versuchung führen. Das dürfen wir nicht. Okay, ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Herr bist. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um Sünder selig zu machen. Und wir danken dir auch, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen. Und lass uns lernen, mit dieser Freiheit auch zu leben. Lass uns selbstbeherrscht bleiben und leben und uns nicht Sehnsüchte entwickeln nach Dingen dieser Welt, auch wenn sie noch so schmackhaft zu sein scheinen, sondern lass uns immer wieder zu dir kommen und bei dir auftanken und uns deiner Führung unterstellen. Danke, dass du treu bist, dass du barmherzig bist. Danke aber auch, dass wir immer wieder aufstehen dürfen, wenn wir zu Fall gekommen sind. Danke für deine unendliche Geduld mit jedem Einzelnen von uns. So segne du auch diesen Abend. Schenk Bewahrung auf dem Heimweg und auch eine wohlbehütete Nacht. Amen.